Das mit der Brandmauer funktioniert nicht. Es hat nie funktionieren können. Ich fand es immer albern. Und man muss sich mit der AfD nicht befreunden. Man muss anerkennen, dass sie hier in diesem Land eine politische Rolle spielt. Und die Art, wie sie über die letzten Jahre dämonisiert wurde, wie sie ausgeschlossen wurde, wie man AfD-Leuten parlamentarische Positionen verweigert hat, wie man verhindert hat, dass sie Ausschüsse bekamen oder Sprecher wurden oder stellvertretende Parlamentsvorsitzende, das hat die Partei groß gemacht und nicht diese alberne Brandmauer. Wir möchten ja, dass diejenigen, die uns regieren, edle Menschen sind. Und es sind nun mal keine edlen Menschen. Es sind Egoisten, es sind Versager, es sind Selbstüberschätzer. Und ab und zu ist es die richtige Person im richtigen Amt. Das muss man hinnehmen. Wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie sich eben vielleicht autoritäre Verhältnisse herbeiwünschen. Aber das wäre eigentlich schon meine zweite Wahl, nicht unbedingt die erste.
Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Abschluss, nämlich heute da, wie es letztes Jahr auch schon, Ehrengast Henrik M. Broder.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wünschte, meine Familie wäre hier, aber heute konnten sie nicht. Aber ich werde es berichten. Vielen Dank.
Ich werde auch berichten, dass tatsächlich Applaus gab. Für Sie haben sie zu Hause eher selten. Bitte schön.
Nach dem Auftritt von Ulrike Gero hätte ich nie mit Beifall für mich gerechnet, wissen Sie. Aber es freut mich.
Ja, das war auf jeden Fall ein heißer Panel. Ich glaube, Sie haben auch ein bisschen mitgefiebert, mitdiskutiert wahrscheinlich da oben. Es waren kontroverse Themen. Sie sind auch dafür bekannt, ein bisschen querulantisch zu sein. Auch
mal bisschen?
Ja. Ich wollte charmant sein, Herr Broder. Tut mir leid. Ja, nicht nur ein bisschen, sondern Sie sind für viele wahrscheinlich ein Dorn im Auge. Sie sagen lautstark Ihre Meinung. Sie ecken auch an, aber ich glaube, das macht es ja auch aus, oder? Der Charme.
Nein, es ist ganz einfach. Ich kann einfach nicht anders. Wissen Sie, das ist halt so. Ich wünschte, ich hätte das Gemüt von Heinz Rühmann, aber es war mir eben nicht gegeben. Und deswegen passiert alles, was Sie gerade gesagt haben. Aber ich hatte das nicht so viel bemerkenswert. Und ich muss sagen, nur noch einen Satz. Ich habe Ulrike Gero wahnsinnig beneidet. Nicht darüber, was sie gesagt hat, sondern wie sie es gesagt hat. Dieser Fonds voll absoluter Selbstgewissheit hat schon was absolut Autistisches. Und zwar, die einen haben eine Meinung und Ulrike Gero hat immer recht. Und ich muss den...
Ich glaube, wir sollten Ulrike mal auf die Bühne holen. Ja, dann wird es richtig knallen.
Ja. Und ich schließe auch gleich ab, ich gehe nicht in Details, ich kann nur eins sagen. Nach 10 Minuten Ulrike Gero bin ich so weit, dass ich mir Bärbel Baas an den Hals werfen möchte. Wirklich. Ich finde es gut, dass Sie langsam in Fahrt kommen. Das ist schon okay.
Also, wir sehen schon, er provoziert von Herzen gerne.
Nein! Ich bitte Sie, womit provoziere ich?
Ist doch. Also, Bärbel Baas ist ja schon eigentlich Endspiel.
Entschuldigen Sie, die Vorsitzende der SPD, große Tradition. Eine Reihe.
Haben Sie eigentlich das Interview gesehen von Björn Höcke bei Ben?
Nein. Nein. Ich hätte es mir gern angesehen, aber 4,5 Stunden ist jenseits meiner Geduld.
Ja, okay. Man kann es in zweifacher Geschwindigkeit anhören, dann sind es ja nur 2,5 Stunden. Aber Fakt ist
das
aber
auch... Das machen wir jetzt mit uns, glaube ich.
Ne? Ja, ich glaube auch.
Wir spielen
auch
schon mal fast forward.
Ja. Ja. Nee, aber finden Sie, dass das die Brandmauer zum Einsturz gebracht hat eventuell, weil das wird ja gerade so stark diskutiert, weil wir über die Vorsitzende der SPD gesprochen haben, Saskia Esken.
Großartig.
Also wie fanden Sie das, dass sie da zum Boykott aufruft?
Ich bin ein großer Saskia Esken-Fan, wirklich. Aber
Wer nicht?
Ja. Aber ein Boykott zu fordern, das ist einfach großartig. Es ist so daneben, das kann sein, dass es so eine Art von chronischer Auffälligkeit nach allzu langer SPD-Mitgliedschaft ist. Das kann schon sein. Aber es ist sowas von daneben. Ich habe einfach keine Kategorie dafür. Aber andererseits hat es mir gefallen, weil die Frau im Gegensatz zu mir keine Angst hat, sich zu blamieren. Und das ist schon wirklich gut. Ja. Ich meine, eine Sozialdemokratin müsste wissen, was für eine Tradition Boykotte in Deutschland haben. Und wenn sie es nicht weiß, ist sie wahrscheinlich in der falschen oder vielleicht doch in der richtigen Partei, aber auf dem falschen Posten. Die war mal Vorsitzende dieser Partei. Das ist einfach ungeheuerlich. Aber ich werde mir diese 4,5 Stunden ansehen. Ich werde es mir ansehen, obwohl ich nicht der Meinung bin, die heute überall vertreten wird, dass man mit allen über alles diskutieren kann. Das finde ich nicht. Es gibt Grenzen. Ich würde über die Entkriminalisierung von Pädosexualität nicht diskutieren. Ich würde auch nicht darüber diskutieren. Ja, sorry.
Ja.
Es gibt einige Sachen, ich will darauf nicht näher eingehen, über die man nicht diskutieren kann. Oder man muss die Diskussion anderen überlassen. Aber bei Björn Höcke fand ich das eigentlich angemessen. So wie dieser Mann dämonisiert wurde, möchte man doch gerne wissen, warum ist er so dämonisiert worden? Und offenbar hat dieses Interview genau diesen Nerv getroffen. Insofern war es richtig.
Ja, ja, es zeigt ja auch, dass Diskurs, wie das ist ja das Motto unserer Veranstaltung dieses Jahr, dass Diskurs tatsächlich gewünscht ist. Also anscheinend haben, glaube ich, über 4 Millionen Menschen jetzt gesagt, wir gucken uns mal an, wer ist dieser Björn Höcke? Ja. Und die Kommentare waren ja durchaus positiv, aber es entspricht natürlich nicht dem Narrativ der Brandmauer. Dahingehend ist natürlich die Reaktion von Saskia Esken wenig überraschend, oder?
Ja, das ist richtig. Und ich weiß,
die um kurz nochmal unterbrechen, die Brandmauer ist ja eine Art Lebensversicherung für die SPD.
Ja, oder das Todesurteil für die SPD, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet. Das mit der Brandmauer funktioniert nicht. Es hat nie funktionieren können. Ich fand es immer albern und man muss sich mit der AfD nicht befreunden. Man muss anerkennen, dass sie hier in diesem Land eine politische Rolle spielt. Und die Art, wie sie über die letzten Jahre dämonisiert wurde, wie sie ausgeschlossen wurde, wie man AfD-Leuten parlamentarische Positionen verweigert hat, wie man verhindert hat, dass sie Ausschüsse bekamen oder Sprecher wurden oder stellvertretende Parlamentsvorsitzende, das hat die Partei groß gemacht und nicht diese alberne Brandmauer. Und das könnten langsam... wissen Sie, ich verfolge das Geschehen mit einer gewissen leichten Schadenfreude. Ich möchte die AfD nicht in der Regierung sehen, aber in der parlamentarischen Arbeit halte ich sie für einen wichtigen Faktor. Und wer damit nicht zurechtkommt, der hat einfach ein Problem mit den Risiken der Demokratie. Natürlich ist Demokratie keine Veranstaltung des Wohlgefallens. Natürlich geht es nicht immer so, wie sich der Einzelne wünscht. Aber bestimmte Leute trotz eines Wählerzuspruchs auszuschließen, ist ein Selbstmordrezept. Und es schlägt auf diejenigen zurück, die dieses Rezept politisch umsetzen. Ich finde, es reicht, wenn Sie jedes zweite Mal klatschen.
Ja, also, wir sehen schon. Ja, ist ja wie bei der SPD, ne? Jetzt ist es ja so, ich möchte zu einem anderen Thema kommen, was vielleicht sogar noch krasser ist, nämlich, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, da war die Ampel noch im Amt. Da haben wir beide gesagt, das ist die schlechteste Regierung aller Zeiten. Hätten Sie geglaubt, Herr Bruder, dass das noch getoppt werden kann?
Nein, das ist schon eine große Leistung. Moment, Moment. Andererseits habe ich so diese MMM-Parole, Mitleid mit Merz. Ich finde es auch nicht gut, wie er dämonisiert wird, wie alle Schuld auf ihn abgeladen wird. Da gibt es viel mehr Player auf der politischen Bühne, im politischen Theater und der Mann kann einem in der Tat leid tun. Wenn es heute noch Kopfnoten in den Schuldzeugnissen gäbe, würde man reinschreiben, hat sich immer bemüht.
Stets bemüht.
Ja, aber verstehen Sie, er ist wahrscheinlich am Ende seiner politischen Karriere, nur bevor sie angefangen hat. Und ich weiß nicht, wie man dafür verantwortlich machen könnte. Ich glaube, der hat sich einfach übernommen. Also wir haben eine gewisse Begabung, zu Leuten zu reden und einen gewissen Effekt zu erzeugen, der zum Applaus führt. Ich glaube, wir beide wären als Direktoren von Zirkus Hagenbeck trotzdem die falsche Besetzung.
Ja.
Und er ist die falsche Besetzung und das hat ihm keiner gesagt. Das hat ihm niemand zugeflüstert. Und er hat sich übernommen, das kommt öfter vor. Aber auch das finde ich nicht so schlimm. Das kann in einer Demokratie passieren. Nur eine Demokratie hat die Selbstheilungskräfte, über solche Krisen hinwegzukommen. Und jetzt warten wir mal ab. Ich finde das äußerst spannend. Aber in der Kritik an Merz, in der Ablehnung seiner Position in diesem Amt, kommt auch sehr viel Bedürfnis nach heiler Welt zum Vorgang. Wir möchten ja, dass diejenigen, die uns regieren, edle Menschen sind. Und es sind nun mal keine edlen Menschen. Es sind Egoisten, es sind Versager, es sind Selbstüberschätzer. Und ab und zu ist es die richtige Person im richtigen Amt. Das muss man hinnehmen. Wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie sich eben vielleicht autoritäre Verhältnisse herbeiwünschen. Aber das wäre eigentlich schon meine zweite Wahl, nicht unbedingt die erste.
Aber jetzt, wenn Sie über Fehlbesetzung sprechen, also eine noch krassere Fehlbesetzung als Merz, da bin ich völlig d'accord, ist meiner Ansicht nach Lars Klingbeil.
Nein.
Nein?
Nein. Lars Klingbeil ist der Schlussakkord auf die lange Geschichte der SPD. Einen besseren Schlussakkord können Sie man sich gar nicht wünschen. Nein. Missverstehen Sie mich richtig. Ich bin nicht dafür, dass die SPD die politische Bühne verlässt. Aber die liegt im Bund bei 12-14%. Baden-Württemberg ist mir ein richtig sympathisches Land geworden, nachdem die SPD hier mit 5,5% knapp am Abgrund vorbeigeschrammt ist. 3 Dutzend Stimmen mehr oder weniger und sie wären abgestürzt. Und dieser Partei hat ein Selbstbewusstsein. Das ist so, als würde ein Hamster einen Löwen spielen. Die haben ein so völlig ungebrochenes Selbstbewusstsein. Und irgendwie imponiert mir das. Ich muss das sagen. Ich wünsche mir auch, ich würde wie George Clooney aussehen. Das würde meine persönlichen Spielräume wesentlich erweitern. Aber es hat nicht sollen sein. Und die SPD ist praktisch am Ende und führt sich auf, als würden sie über die Besetzung des Hauses Hohenzollern entscheiden. Und das haut nicht hin. Ich finde es, einerseits finde ich tragisch, andererseits finde ich es auch ganz tröstlich. Wer hat diesen wunderbaren Satz gesagt? Das Glück gleicht dem Balle, es steigt zum Falle. Und das ist jetzt die Phase, in der sich die SPD befindet.
Nichtsdestotrotz ist sie immer noch in der Regierung, ja, am Hebel und will sogar eine Steuerreform durchdrücken mit noch mehr Abgaben, ja, noch mehr Steuern, noch mehr Schulden.
Aber das hat einen gewissen Witz. Also zum Beispiel Tabaksteuer, Plastiksteuer,
Zuckersteuer.
Und dann kommt aber Herr Spahn, der ist auch für die Zuckersteuer. Und das finde ich das Allerschlimmste. Er sagt nicht, wir brauchen mehr Geld und wir greifen euch jetzt in die Taschen und holen uns euer Geld. Das wäre ein ehrliches Statement. Nein, Herr Spahn sagt, es geht um die Gesundheit der Jugendlichen. Weil um die Gesundheit der Jugendlichen wäre es viel besser bestellt, wenn jeder einmal die Woche nur eine, wie heißt dieses Getränk aus Österreich?
Red Bull
trinken würde, genau. Das heißt, er will den Konsum reduzieren, um die Gesundheit zu erhöhen. Das hat noch nie geklappt. Aber sagt Herr Spahn, der offenbar hier auf dem Lars Klingbeil-Ticket unterwegs ist. Das finde ich beinahe noch schlimmer. Wenn ich schon reingelegt werde, dann wenigstens mit einer gewissen Portion von Ehrlichkeit. Sagt einfach, ihr wollt mehr Geld. Völlig in Ordnung. Aber zu sagen, es geht auch um die Gesundheit, das ist wirklich eine arge Unterschätzung der Intelligenz der einfachen Leute. Das geht nicht. Das nehme ich übel.
Ja, ist eine intellektuelle Beleidigung auf jeden Fall, was Sie da sehen in den letzten Jahren. Glauben Sie, es wird Neuwahlen geben? Wird die Regierung durchhalten bis zum Ende oder wird vorher der Stecker gezogen?
Ich weiß es nicht. Ich habe auch.
Wünschen Sie sich?
Das ist völlig irrelevant, was ich mir wünsche. Nicht? Ich wünsche mir das Königreich Deutschland zurück, wirklich.
Ja. Mit Ihnen als König?
Das weiß ich noch nicht. Darüber kann man verhandeln. Ich würde mich eventuell anbieten, aber ich müsste es meine Familie fragen. Daran könnte es scheitern. Nein, im Ernst, ich bin ein Royalist. Immer wenn ich nach Holland oder Dänemark fahre, denke ich, was für wunderbare Länder. Die haben ein Königshaus. Völlig im Ernst. Sie brauchen solche Gestalten. Sie brauchen an der Spitze eines Staates oder eines Gemeinwesens charismatische Gestalten. Und darin liegt ein tiefes Bedürfnis von Menschen nach Gemeinschaft. Und dieses Gefühl können die Politiker der Bundesrepublik nicht herstellen. Und ich weiß nicht, ob es Neuwahlen geben wird. Ich habe meine Glaskugel heute zu Hause gelassen. Ich hab noch nicht gelernt, aus den Gedärmen toter Hühner zu lesen. Ich weiß es nicht. Aber es sieht nicht danach aus, weil die Neuwahlen würden den jetzigen Zustand noch verschärfen. Ich glaube, die werden sich noch eine Weile durchwursteln. Und dann wird irgendwas passieren. Vielleicht stürzt der Euro ab oder der Dollar stürzt ab oder sämtliche grauenhaften Visionen von Ulrike Gero werden wahr. Ja, und dann könnten sich vielleicht was ändern.
Seit Jahren höre ich immer wieder die Frage, nämlich, Marc, welchen Broker empfiehlst du? Und endlich kann ich 100% hinter einem Produkt stehen und dir empfehlen, nämlich den FS Broker. Hier kannst du an über 160 Börsenplätzen weltweit handeln und zwar über 1,2 Millionen Titel. Ohne Depotgebühren und auch keine Inaktivitätsgebühren. Das Ganze kostentransparent und mit menschlichem Service. Ja, sowie zubuchbare Steuerlösungen. Also worauf wartest du noch? Der Friedrich Strategie Broker ist jetzt live. Melde dich an, der FS Broker, einfach weltweit handeln.
Frage, wenn wir jetzt zum Beispiel, also laut den Umfragen aktuell sehen wir ja, dass die AfD ganz vorne ist. Was würde denn passieren? Wir hätten Wahlen, die AfD erreicht irgendwie 30%. Glauben Sie, dann wird es immer noch eine Brandmauer geben, sozusagen ein Kollektiv der anderen Parteien, die dann sagen, wir wollen die Demokratie verteidigen. Jetzt kommt zusammen, was nicht zusammen gehört, die Linke mit der CDU und so weiter.
Also die AfD ist, wenn ich mich nicht vertue, inzwischen bei etwa 40-41% in Sachsen-Anhalt.
Ja.
Und die Rede ist von der absoluten Mehrheit im Parlament sitzen. Auch das ist ein Risiko, das eine Demokratie beinhaltet. Aber was dann passieren würde? Nein, ich glaube, die werden die Brandmauer nicht durchhalten. Einfach schon deswegen, weil es zum deutschen Lebensprinzip gehört, jeden Unsinn so lange aufrechtzuerhalten, wie es nur möglich ist. Und Richard Wagner war ein kluger Mann, der hat diesen wahnsinnig klugen Satz gesagt, Deutsch sein heißt eine Sache um ihre Selbstwillen tun. Und aufgeben, kapitulieren, ist keine deutsche Tugend. Die werden weitermachen. Die werden weitermachen, bis sich das ganze System als unregulierbar und unregierbar erweist. Ich wünsche mir das nicht, dass Sie das nicht falsch mitbekommen. Ich wünsche mir das nicht. Aber die in der Intensität, mit der auf dieser Brandmauer bestanden wird, das hat was Pathologisches. Zustände ändern sich. Man könnte zum Beispiel sagen, vor 3-4 Jahren war die Brandmauer das Richtige, den Umständen entsprechend. Inzwischen hat es ein paar Wahlen gegeben. Inzwischen hat das Volk seine Meinung kundgetan. Also ändern wir unsere Position. Das wäre überhaupt nicht ehrenrührig. Aber sie machen es nicht. Augen zu und durch. Das ist das deutsche Lebensmotto. Und daran wird sich nichts ändern.
Was sagt es denn über den Zustand Deutschlands aus, dass wir jetzt 6 Wochen lang immer über einen Wahl namens Timmy berichtet haben? Es war das wichtigste Thema. War das eine Ablenkung? War das Brot und Spiele? Oder zeigt es einfach, dass wir spätrömisch dekadent sind, dass wir sozusagen eigentlich nur ein Thema hatten?
Also ich glaube, wenn es eine Ablenkung war, ich kenne diese Theorie, das lassen sich die Mächtigen einfallen, damit das Volk die wahren Probleme nicht erkennt. Das ist völliger Unsinn. Das Volk ist schon viel weiter. Es wird nur permanent unterschätzt. Ich glaube, dass es in Deutschland ein besonders ausgeprägtes Bedürfnis nach Banalitäten gibt. Und diese Banalitäten werden dann in den Rang von Sensationen erhoben. Und ich bin ein großer Tierfreund. Und meinetwegen, ich hätte mich gefreut, wenn der Wal gerettet wurde. Hat man übrigens Neuigkeiten von ihm? Weiß man, wo er inzwischen ist? Oder hat am Ende der Peilsender versagt? Das wäre die allergrößte Pointe, dass eine Nation, die zurzeit in den Weltraum will, nicht einen Peilsender für einen Wal bauen kann.
Der lief mit Solar,
ja. Ja, er hätte mit Windenergie laufen sollen, dann wäre es besser gewesen.
Ja.
Nein. Es ist Teil des Unterhaltungsbetriebes. Und die Dänen zum Beispiel, die ich wirklich so als Kollektiv sehr schätze, die Dänen haben schon bekannt gegeben, wenn irgendein Wal an der Küste strandet, wird er nicht gerettet. Und mit Wal könnten die vielleicht auch so manche Politiker gemeint haben, die eine ähnliche Überlebensspannweite haben.
Ja, die Isländer haben gesagt, es soll gerne mal zu denen kommen, sie hätten da Verwendung.
Ja, die würden sofort Lampenöl aus dem Wal machen. Die Isländer sind auch sehr pragmatisch. Mein Lieblingsvolk übrigens, die Isländer und die Armenier. Und die Isländer haben einen sehr praktischen Zugang zur Natur, wirklich.
Ich habe verfallen nicht in solche Sentimentalität. Also das war das Lustige, als ich in Island war, habe ich es ja gesehen, da ist auch ein Wal angeschwemmt worden und oder hat sich irgendwie verschwommen oder wollte sterben, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, die waren da ziemlich pragmatisch. Innerhalb von 2 Stunden war das ganze Dorf und hat ihn einfach geschlachtet.
Ja, die haben das skelettiert und dann wurde es in kleine Beutel verpackt und kamen in die Tiefkühlfächer. Ja, ja, und ich meine, dagegen hätte wahrscheinlich der Deutsche, wenn wie nennt man die Tierärzte? Veterinärbund, ja. Einwände erhoben. Aber es wäre richtig gewesen. Nein, es gibt hier so eine Grundtendenz zur Sentimentalität in Deutschland. Ich bin ja gern hier, aber diese Sentimentalität ist manchmal nicht auszuhalten. Der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, auf dessen Namen ich gerade nicht
komme. Backhaus.
Backhaus. Das ist wie diese Bio-Backkette in Berlin, die wirklich heißt auch Backhaus. Der hat wirklich gesagt, ich habe dem Wal 11-mal in die Augen gesehen. Der hat das wirklich gesagt. Und ich nehme an, der Wal hat geantwortet, schau mir in die Augen, Kleiner. Es ist unglaublich, aber es ist, glaube ich, keine Verschwörung. Es ist pure deutsche Gemütsnatur.
Ja, also es ist wirklich wie eigentlich aus einem Science-Fiction-Film. Ja. Und man kann nur noch den Kopf schütteln. Was hat Sie denn in den letzten Tagen, Wochen auch umgetrieben, neben Timmy, dem Wal?
Neben Timmy, dem Wal. Meine Heiserkeit, ich seit 2 Wochen nicht loswerde.
Ja. Oh, wir haben jemanden da von Rucola, vielleicht gibt es noch ein paar Bonbons. Da vorne sitzt er, ja. Also nein, nächstes Mal Sponsor hier, ne?
Aber was mich umgetrieben hat, nein, ich kann gerne sagen...
Also beim nächsten Mal wird derjenige hier nach vorne kommen, muss 100 Liegestützen machen. Spaß.
Ja, könnte auch ein Hustenbär sein. Nein, ich sag's Ihnen gerne, was mich umgetrieben hat. Ein ganz banales Problem. Ich brauche ein neues Auto. Ich fahre einen 16, 17 Jahre alten Daihatsu. Großartiges Auto, aber es fällt langsam auseinander. Und ich habe gar nicht mitbekommen, dass Sie sich kein normales Auto heute mehr kaufen können. Sie kaufen sich Computer und Spionageapparate auf Rädern. Dafür geben Sie wahnsinnig viel Geld aus. Vielen Dank. Jetzt betreten wir mein Spezialgebiet, genau das.
Wir sind im Schwabenland. Autos ist gut.
Autos ist immer gut. Hier um die Ecke werden die Dinger doch produziert.
Nee, nicht mehr.
Nicht mehr? Nee. Ich finde die Produktion jetzt woanders statt.
Ja, Ungarn und so weiter. Ja. Argentinien.
Ich habe gehört, VW produziert hat Elektroautos für den chinesischen Markt. Ich finde, das ist eine gute Pointe, finde ich. Nicht? Ja.
Ja. Heikles Thema hier. Ja.
Wahrscheinlich wird Dr. Oetker dann Sushi für den japanischen Markt produzieren. Nein, also zurück. Ich will mir gerne ein Auto kaufen und der Preis ist mir nicht so egal. Aber ich will ein Auto haben und kein Kontrollinstrument. Und ich habe jetzt erst erfahren, was diese neuen Autos alles können. Also es gibt ein neues Bremsverfahren und das Bremsverfahren bremst schon das Auto ab, bevor sie aber auf die Idee kommen zu bremsen. Das wäre für mich ein riesiger Gefahrenmoment. Ich würde dann die Kontrolle über das Auto verlieren. Das heißt, der Spaß am Fahren und auch die eigene Verantwortung beim Fahren wird einem abgenommen und ist ein weiteres Kontrollinstrument. Ihre Wege werden aufgezeichnet. Ich wusste das alles nicht. Im Prinzip können Sie auch einem Autofahrer, der vergessen hat, seine Steuern zu bezahlen, Sie können mitten im Fahren können Sie das Gefährt abstellen und erst wieder anschalten, wenn er die Banküberweisung getätigt hat. Das klingt alles nach Verschwörung, ist es aber nicht. Wenn ein technisches Mittel erfunden wird, wird das auch irgendwann eingesetzt. Und zwar gegen diejenigen, die es gebrauchen. Und ich muss sagen, dass mich das schwer depressiv gemacht hat. Viel depressiver als der Zustand der Bundesregierung, dass ich kein normales Auto finde, mit dem ich fahren kann. Wenn einer von Ihnen eine Idee hat, ich nehme jede Anregung entgegen.
Ja, auf jeden Fall. Fahrradfahren vielleicht noch?
Nein, Fahrradfahren nicht. Das ist mir auch zu romantisch, wirklich. Gucken Sie sich die ganzen Eltern an, die ihre Kinder 30 Zentimeter über den dampfenden Asphalt in Rädern herumfahren. Das sind doch alles irre, oder?
Waren Sie eigentlich auch vom Stromausfall betroffen in Berlin? Es waren ja 40.000 Haushalte.
Nein, aber knapp daneben. Drei Straßenzüge weiter war es.
Haben Sie Glück gehabt?
Mir ist diese romantische Erfahrung erspart geblieben.
Ja. Bei Kerzenschein, Erbsen, ja. Ravioli und so weiter.
Ja, ich habe immer einen Vorrat von Ravioli-Dosen und die hätten in dem Fall ausgereicht. Aber es war toll. Es war einfach toll, weil es eigentlich auch so folgenlos geblieben sind.
Ja.
Jeder Kabelbrand, jeder Kabelklau. Ich meine, was für Mühe sich die deutschen Ordnungsbehörden machen, Falschparker aufzuschreiben. Und da haben irgendwelche Tupamaros, ein Stadtteil mit 40.000 Haushalten, glaube ich, in die Dunkelheit versetzt. Und man redet nicht mal mehr drüber. Ich möchte auch wissen, ob man inzwischen darauf gekommen ist, wer das gemacht haben könnte. Also normale Bastler, die sich eine elektrische Eisenbahn zu Hause hinstellen, können es, glaube ich, nicht gewesen sein. Das muss schon qualifiziertes Publikum gewesen sein. Man hört nichts mehr davon. Das ist aus und vorbei. Das finde ich genauso beängstigend.
Ja gut, man hört ja auch nichts mehr von Nord Stream zum Beispiel. Ich meine, es war ja auch nicht...
Das ist doch schon geklärt. Das waren doch die zionistischen Handlanger des ukrainischen Systems, oder?
Das hat doch der Wall Street Journal Journalist herausgefunden, oder?
Ja.
Da war doch einer jetzt bei, glaube, Maybrit Illner.
Ja, ja.
Und Lanz.
Ja, ich habe es verpasst, ja.
Ja?
Ich habe es verpasst, weil ich diese Nord Stream-Geschichte eigentlich schon für abgeschlossen gehalten habe.
Okay, ja gut, kann ja sein. Also ich finde es immer noch auf jeden Fall interessant, genauso Corona, auch nicht abgeschlossen, geht eigentlich
ja,
immer noch rum.
Ja.
Hantavirus, haben Sie Angst vom Hantavirus?
Ja.
Ja? Haben ja. Sie Maske getragen im Flugzeug?
Im Flugzeug? Nein. Aber ich bin auch eine Weile nicht mehr geflogen, bis auf so Amsterdam, Berlin oder sowas. Das sind ja keine Flüge mehr. Das sind ja.
Aber Hantavirus tatsächlich Angst oder war das jetzt ein
Witz? Nein. Also was mir in der Tat Angst macht, ist die Art, wie das Virus jetzt runtergeschrieben wird. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, es besteht kein Anlass zur Sorge. Dieses Statement der Weltgesundheitsorganisation gibt allen Anlass zur Sorge, weil die sich genauso schon bei Corona angehört haben. Und wenn die Weltgesundheitsorganisation sagt, wir müssen uns keine Sorgen machen, wäre es eigentlich der Zeitpunkt, um schon die Koffer zu packen und sich einen ruhigen Ort in der Eifel zum Überleben zu suchen. Und das ist es, was ich befürchte.
Was hat denn Karl Lauterbach gesagt? Das ist für mich immer der Indikator.
Lauterbach war gestern in einer Fernsehsendung.
Oh.
Ja, aber ich habe mein Gerät so programmiert, wenn Lauterbach auftaucht, schaltet das Gerät ab. Und deswegen habe ich seine vermutlich großartigen, famosen, argumentativ unschlagbaren Auftritt verpasst. Aber ich denke, wir kriegen Gelegenheit, das nachzuholen.
Ich hatte ihn ja eingeladen. Ich hätte ihn ja gern gesehen mit ihm auf dem Panel, aber hat leider abgesagt aus terminlichen Gründen. Wahrscheinlich war das die Sendung.
Aus terminlichen Gründen?
Ja.
Lauterbach sagt aus terminlichen Gründen ab. Und er glaubt, wir nehmen es ihm ab.
Nee, ich nicht. Ja.
Ich hoffe, der hat wegen mir gekniffen. Das würde dann wieder für ihn sprechen, nicht? Für eine gesunde Selbsteinschätzung über die Hindernisse. Ja, nein, nimm ernst. Nein, Lauterbach ist ein unglaublicher Komiker und ich weiß nicht, man kann auch keine Witze mehr über Lauterbach machen.
Nee, das ist
durch. Unfair. Das würde, als würde man sich blinde, taube und gehbehinderte lustig machen. Das geht nicht. Ja.
Für sowas gab es schon Hausdurchsuchungen.
Ja.
Haben Sie Angst?
Vor sowas?
Ja.
Nein, nicht direkt von der Hausdurchsuchung, obwohl ich so ein paar ganz schöne alte, antike Bücher habe und die könnten dann missverstanden werden.
Welche, nein, wenn ich fragen darf?
Nein, das bleibt, welche? Karl Kraus zum Beispiel. Ich habe fast alles von Kraus gelesen und kann Ihnen sagen, das Zitat, das Ulrike Gero eben zitiert hat, ist von allem Möglichen. Das kann vielleicht von Karl Lauterbach sein, von Karl Kraus war es nicht. Aber es wäre mir unangenehm, wissen Sie, weil die kommen immer um 6 und ich bin ein Spätaufsteher. Und ich möchte von diesen Leuten nicht geweckt werden. Wenn sie zum zweiten Frühstück kommen, darüber lasse ich mit mir verhandeln. Aber nicht um 6 Uhr morgens.
Ich habe ein T-Shirt bei mir im Merchandise, das heißt, wir werden von Clowns regiert. Ist das so oder sind das schon eher...
Nein, stimmt nicht. Ich lasse nichts auf Clowns kommen. Wirklich. Ich bin ein großer Bewunderer von Zirkus. Zirkus ist für mich die absolute Perfektion des Nonsens. Schauen Sie, ein Artist, der auf dem Trapez arbeitet oder mit Keulen wirft, der Auftritt dauert 5, 6, 7 Minuten. Und für diese 5, 6, 7 Minuten übt er sein ganzes Leben lang. Das finde ich großartig. Da ist keine Zweckgebundenheit. Der macht es nicht, um die Welt zu retten oder um vielleicht die Ölimporte aus Nicaragua zu reduzieren. Er macht es, weil es so toll ist, dass einer so etwas macht. Und deswegen kein böses Wort über Clowns. Wer sich mit den Clowns anlegt, bekommt es mit mir zu tun. Und davon möchte ich dringend abraten. Nein, das ist kein Clown, wirklich. Ich weiß nicht, wie man überhaupt so etwas kommt. Nicht? Stellen Sie sich vor, man könnte sagen, er tritt in ideale Konkurrenz zu Bärbel Baas ein. Das könnte man schon sagen. Aber das mit Clowns ist übrigens nicht auszurotten. Das lese ich 2-mal am Tag. Irgendjemand ist immer der Clown. Das finde ich unfair. Absolute Clownfeindlichkeit kann man sich nicht gefallen lassen.
Könnten Sie sich vorstellen, Bundespräsident zu werden, also Herrn Steinmeier zu ersetzen? Wäre auf jeden Fall witziger.
Entschuldigen Sie bitte, das kann doch jeder Zweite. Warum soll ich es tun? Nein, Steinmeier ist unersetzlich. Steinmeier ist absolut unersetzlich. Aber ich kann auch keine Witze mehr über Steinmeier machen. Das hat sich auch schon vernutzt, nicht?
Was ist mit Bärbel Baske? Kann man dann noch Witze machen oder auch schon vorbei?
Nein, ist vorbei. Das ist das ist wie Timmy der Wahlmann.
Heidi Reicheneck?
Heidi Reicheneck ist immer gut für einen Witz.
Ja? Ja, haben Sie einen auf Lager?
Nein. Ich habe schon einen, aber der ist nicht publikumstauglich. Den kann ich nur im kleinen Rahmen
erzählen. Erzählen Sie mir den nachher oben alleine?
Absolut.
Okay, genau, freue ich mich jetzt schon.
Nein. Warum immer solche herabsetzenden Sachen? Man kann die Leute danach beurteilen, was sie leisten.
Was leisten die?
Gar nichts, oder jedenfalls zu wenig. Ja. Sagen wir nicht gar nichts. Ich meine, die Geschichte, dass sie sich beinahe höhere Spesen genehmigt hätten, das zeugt ja schon von großem Mut, wirklich. Mit sowas muss man sich in die Öffentlichkeit trauen. Es gab so einige Entscheidungen letztens, dass das Bundesverfassungsgericht oder das Bundesgericht hat entschieden, dass Beamte zu wenig Gehalt bekommen. Ich meine, das ist doch wirklich schon comedy-tauglich. Beamte zu wenig Gehalt. Irgendjemand wird dann noch rauskriegen, dass sie für das zu wenig Gehalt auch zu viel arbeiten. Und dann wird es dagegen auch Maßnahmen geben. Nein, das ist überhaupt, was Pointen angeht, verarmt das Land zu sehen. Wirklich. Man muss schon diese Veranstaltungen besuchen, diese Art, um wieder Spaß am Spaß zu haben. Ich will Ihnen schon wieder Ulrike Gero sagen, aber ich meine Sie, ja.
Ihr könnt auch Fragen stellen. Wenn ihr Fragen habt, gerne würde ich die mit aufnehmen.
Ist das unsere Uhr, die gerade abläuft?
Es ist wahrscheinlich unsere Lebenszeit, wer weiß. Ja, die Uhr läuft ab, ja, bei allen.
Ich glaube, das ist die Halbwertzeit für Bärbel Baas.
Oh.
5:31.
Ja, also, bald sind wir durch. Nein, wann haben Sie das letzte Mal so richtig gelacht? Außer heute.
Ist eine gute Frage. Sie meinen aus öffentlichem Anlass?
Ja. Oder privat?
Privat lache ich jeden Tag. Ich habe 3 Enkelkinder, gibt genug Anlass zu lachen. Aber so über etwas Öffentliches, Sie bringen mich in Verlegenheit. Ich weiß es nicht.
Also ist Ihnen eher zum Heulen zumute, wenn Sie?
Nein, nicht zum Heulen. Ich finde, es passiert was in diesem Land. Es gärt. Und Wandel finde ich eigentlich immer gut. Das Dumme ist nur, dass man das Ende des Wandels nicht absehen kann. Aber ist auch das Schöne, nicht? Schauen Sie, wenn man alles absehen könnte, würde zum Beispiel niemand heiraten, weil die Hälfte aller Ehen in der Scheidung endet. Also das sind Voraussetzungen. Wer würde niemand ein Auto kaufen, weil 50% der Modelle zurückgerufen werden? Aber das Unabsehbare vieler gesellschaftlicher Prozesse ist das, was das Leben eigentlich bereichert. Insofern ist das völlig in Ordnung. Hat nicht Karl Valentin, dass es so schwer ist, sicher vorhersehbar ist nur die Vergangenheit, aber nicht die Zukunft, sinngemäß, nur witziger formuliert. Und das erleben wir jeden Tag. Ich finde, dass diese Regierung auch einen relativ hohen Unterhaltungsfaktor hat. Wenn die Damen und Herren der Koalition vor die Presse treten, und dann ihre neuesten Beschlüsse bekannt geben, die sie mit viel weniger Aufwand in jedem Kindergarten in der Hälfte der Zeit genauso gut durchkriegen könnten, dann hat das Land ein hohes Humorpotenzial. Und das muss man den Leuten zugutehalten. Sie geben sich stets Mühe.
Aber ist es nicht auch anstrengend, diesen verwalteten Niedergang zu begleiten?
Ja, manchmal macht das keinen Spaß. Und deswegen schreibe ich eigentlich kaum was über Innenpolitik. Ich bin eher so für die marginalen Themen bei der Welt zuständig. Also im besten Sinne Unwichtiges. Das ist, was ich kann. Die Beschäftigung mit dem Wichtigen überlasse ich den Leuten, die gerne scheitern. Da mache ich mich nicht dran.
Thorsten fragt, was halten Sie von der Veröffentlichung der USA der sogenannten UFO-Files, die jetzt ja gestern wieder kamen? Da gab es einen Bericht, was Sie mitbekommen haben, vom Pentagon. Man hat in den 60er Jahren irgendwelche Objekte gesehen, da kamen dann 1,20 Meter große Wesen raus. Ist es Ablenkung, jetzt hier wegen Iran-Krieg oder vielleicht Schulden oder was auch immer?
Ja, solange diese Aliens nicht ein amerikanisches Emblem auf der Brust gehabt haben oder Gott behüte den Davidstern, was eigentlich eine harmlose Inflation. Invasion, nicht Inflation. Inflation ist ein anderes Humorgewerbe. Ich habe das mit den Ohrverfalls zuletzt nicht mehr mitbekommen, weil ich es längst für erwiesen halte, dass die Aliens unter uns sind. Man kann sich ja vieles, was heute passiert, nur noch mit Aliens erklären. Und insofern kann ich nur sagen, mehr davon, kommt alle her. Im Zuge unserer Willkommenskultur haben wir euch für euch noch ganz viel Platz.
Aber jetzt ernsthaft gemeint, glauben Sie, dass es Außerirdische gibt?
Ja. Also, ja? Ja. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit spricht dafür. Ich gucke wahnsinnig gerne die Sendung über den Kosmos und fremder und entfernter Galaxien. Allein die Vorstellung, dass es Millionen von Sonnensystemen gibt,
krass.
Ist eine fantastische. Das gibt einem Hoffnung, wirklich, dass es doch noch gut gehen kann auf einer anderen Galaxie. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir die einzigen, wie man immer sagt, vernunftbegabten Menschen sind, Menschenwesen sind, das halte ich für eine arge Selbstüberschätzung. Erstens wegen dem Vernunftbegabt, zweitens aber, dass bei der Masse von außerterrestrischen Phänomenen wir die einzigen lebenden Wesen sein könnten, halte ich für reichlich selbstüberschätzt. Aber vielleicht ist das so mit Timmy, nicht? Wenn der erste Alien sagt, ich bin gern bei euch, vielen Dank für den Empfang, kann ich bitte meine Familie nachholen? Wenn das passiert ist, dann wissen wir, dass wir recht hatten.
Jetzt, unsere Lebenszeit läuft ab, genauso wie die Uhr hier. Wie ist es? Glauben Sie, es kommt nach dem Leben irgendwie ein Übergang? Glauben Sie an Leben nach dem Tod oder ist dann vorbei? Game over?
Ich habe mir diese Gedanken noch nie gemacht, wissen Sie? Ich gehe auf die 80 zu und da bleibt einem keine Zeit, über das Leben nach dem Tode nachzudenken. Im Moment bin ich hinreichend beschäftigt mit dem Leben vor dem Tode. Und wenn Sie das ernst nehmen. Und wenn Sie das ernst nehmen, haben Sie noch genug zu tun. Und was ich vielleicht noch sagen wollte, obwohl es wahrscheinlich wieder nicht verfangen wird, ich fand, dass die letzte Sitzung teilweise eine Versammlung der Erich-von-Däniken-Gesellschaft sehr geähnelt hat. Nicht der Glaube daran, dass es Verschwörungen gibt, dass es Ereignisse gibt, die unserer Kontrolle entziehen, dass es eine Verschwörung gibt von Amerika und von Israel gegen alle freiheitsliebenden Kräfte. Das hat einen gewissen Unterhaltungswert, aber von begrenzter Dauer.
Aber glauben Sie an keine Verschwörungstheorien? Weil es sind ja viele Verschwörungstheorien auch in den letzten Jahren dann doch bewahrheitet worden oder überholt worden von der Realität.
Dann war es keine Verschwörungstheorie. Dann
wurde aber so verkauft oftmals.
Ja, zwischendurch nicht. Ich glaube zum Beispiel, dass der Klimawandel, ich will jetzt darauf nicht immer eingehen, das ist zu ausführlich. Natürlich wandelt sich das Klima. Aber zu glauben, man könnte dem Klima in den Weg stellen wie eine Lawine, und sagen bisher und nicht weiter, das ist der reine Größenwahn. Und ob das jetzt Verschwörungstheorien sind oder nicht, es sind zum Teil reale Vorhersagen, die in den Rang einer Verschwörungstheorie erhoben werden. Aber es stimmt, Systeme gehen zugrunde. Und vielleicht erleben wir nicht, wie Karl Kraus gesagt hat, die letzten Tage der Menschheit, sondern die letzten Tage der parlamentarischen Demokratie, wie wir sie kennen. Und die letzten Tage, ich habe mal ein Rabbiner gefragt, ob er wirklich den Quatsch glaubt, dass die Erde in 6 Tagen geschaffen wurde. Hat er wunderbar geantwortet, er glaubt es schon, es waren 6 Tage. Er ist sich nur nicht sicher, wie lange ein Tag damals gedauert hat. Und das finde ich eine großartige Antwort. Und das gilt auch für die Situation jetzt. Wir sind im Untergang. Und es bleibt uns nur eine begrenzte Zeit, davon bin ich überzeugt. Aber diese begrenzte Zeit, die kann noch ein paar Millionen Jahre sich hinziehen.
Aber jetzt dieses Untergangsszenario, hier Klimarat, Weltklimarat, also RCP 8.5.
Ziehen langsam zurück.
Ja, das Horrorszenario wurde jetzt einkassiert.
Ja.
Also Potzblitz, immerhin haben wir unsere komplette Wirtschaft, Energiepolitik genau darauf ausgerichtet.
In den jetzt Keller gefahren. Nicht. In ja? den Keller gefahren.
Und jetzt kommt es nicht. Was machen wir denn jetzt?
Unfassbar. Und es gibt auch kaum Aufregung drüber. Ich dachte, die Karnevalssaison fängt bald wieder an. Die kassieren einen Bericht, den sie selber vor 2-3 Jahren herausgegeben haben und entschuldigen sie nicht mal dafür. Das finde ich ungeheuerlich. Wir haben die Autoindustrie ruiniert, wir haben die chemische Industrie ruiniert, wir haben Hunderttausende von Arbeitsplätzen abgeschaffen und jetzt kommen diese Klimaidioten von irgendeinem UN-Rat und sagen, war gar nicht so gemeint, halb so schlimm. Ich weiß nicht, was man mit den Leuten machen könnte. Wenn Idi Amin noch leben würde, würde ich sagen, wir schaffen die alle nach Uganda. Aber das wäre noch viel zu mild heute. Ich finde das für völlig, absolut unverantwortlich und makaber. Und dass sich kein Mitglied unserer Regierung dazu äußert und sagt, ab heute glauben wir keine einzige Vorhersage dieser Versager. Aus und vorbei. Das finde ich das Allerschlimmste. Sie werden wieder irgendeinen... Sie werden immer, und was mich am meisten fasziniert, vielleicht das noch ganz zum Schluss, dieser feste deutsche Glaube, dass man mit gutem Beispiel vorangehen muss. Wenn ich so Freunden, die sich dem Klimaschutz verschrieben haben, erzähle, wie hoch der Anteil der deutschen CO2-Produktion global ist, glaube ich, bei unter 2%.
Unter 1%,
ja. Unter 1% inzwischen, noch viel besser. Dann gucken sie mich an und sagen, ja, vielleicht ist es so. Aber unsere Rolle liegt darin, mit gutem Beispiel voranzugehen. Als ob Deutschland nicht genau daran, an dieser Krankheit der Selbstüberschätzung, schon mehrfach grandios gescheitert wäre. Und das ist offenbar ein Lernprozess, der sich hier nicht eingestellt hat. Wir müssen der Welt ein Vorbild sein. Vielleicht möchte die Vorbild ganz andere Vorbilder haben, aber wir bieten uns immer an. Wir scheitern und wir machen das wieder. Und wenn mich etwas zu tief betrübt, dann ist es diese Unfähigkeit zum Lernen.
Ja, leider. Frage von Unbekannt, aber hatten wir auch schon gefragt. Glauben Sie, es wird Neuwahlen geben?
Schon möglich, aber es wird nichts ändern.
Das sehe ich genauso. Gibt es noch eine weitere Frage aus dem Publikum? Ah, hier von Leo. Welche kreative Steuer könnten Sie sich noch vorstellen?
Eine Lärmsteuer. Lärmsteuer finde ich ganz toll. Wer sich abends noch mit mehr als 90 Dezibel von einem Fenster zum anderen unterhält, gehört steuerlich belastet. Aber wie so manche meiner guten Ideen, werde ich auch damit nicht durchkommen. Jetzt von Nils.
Nils fragt, nächstes Jahr eine Diskussion mit Frau Gourault. Wäre mega spannend. Stehen Sie zur Verfügung?
Ja, ich muss erst mal meine Kardiologin fragen. Meine Vermutung ist, sie wird abraten, ja.
Das heißt, Sie regen sich auf dann, wenn jemand eine andere Meinung vertritt oder wie ist das, ja?
Ja, ich würde es ihm nicht verbieten oder nicht sofort verbieten. Aber ich reg mich schon drüber auf, ja.
Ja. Verbote verbieten, wäre das was?
Ja, aber nur theoretisch.
Nur theoretisch?
Nur theoretisch. Ja. Es würde nicht funktionieren.
Mit wem würden Sie denn gerne mal richtig sich fetzen auf der Bühne?
Mit wem?
Ja.
Naja, lachen Sie mich nicht aus, mit Angela Merkel.
Okay.
Weil ich finde, es geschieht sowas von Unrecht. Die Frau hat 16 Jahre lang das Land in eine Krise geführt und heute wird sie dafür doch gefeiert. Und ich finde das, Entschuldigung. Ich würde mit ihr nicht darüber fetzen, so weit würde ich gar nicht gehen. Aber ich würde schon versuchen, mich ihr entgegenzustellen. Wissen Sie, in meinem Alter denkt man schon daran, wie macht man sich unsterblich. Und zwar nicht im Sinne von lächerlich, sondern im positiven Sinne. Und da würde ich ein kleines Gespräch mit Frau Merkel mir schon wünschen. Und vor ihr wenigstens eine Prise von Demut und Bedauern erwarten. Aber alles, was rüberkommt, ist nur die absolute Selbstgewissheit, dass sie alles richtig gemacht hat. Gewissermaßen schon faszinierend, das Phänomen Merkel.
Aber das hat ja die Politik generell. Also die Politik würde ja nie einen Fehler eingestehen. Sie würden nie irgendwie zurücktreten. Ich glaube, das Zurücktreten ist sowieso aus der Mode gekommen. Früher
Zurücktreten gibt es gar nicht.
Gibt es nicht mehr, ne?
Zurücktreten gibt es
Also egal, ob Maskendeals oder was auch immer.
Aber trotzdem, ich bin nicht so ganz negativ der Politik, den Politikern eingestellt wie die Vorrunde hier. Jemand muss diesen Job haben. Und Leute, die beruflich erfolgreich sind und trotzdem in die Politik gehen, sind einfach zu selten. Sie werden damit kein Landesparlament von Schleswig-Holstein besetzen können. Also muss es auch Leute geben, die weniger begabt sind. Im Prinzip können Sie den Politikbetrieb auch betrachten als eine Form der begabten Förderung. Und da schafft es auch nicht jeder in die Promotion, nicht wahr? Manche müssen sich schon mit dem schlichten Diplom zufrieden geben. Und deswegen wirklich Erbarmen mit den Politikern. Wer möchte so einen Job so machen? Und schauen Sie, was dabei herauskommt. Leute, die wirklich ein unglaublich schlechtes Benehmen haben, Leute, die sich an jeder Lüge festhalten. Mir tun sie leid, völlig im Ernst, weil sie es besser wissen. Es kann mir keiner sagen, dass Spahn abends nach Hause geht und sagt, das war richtig scheiße, was ich gemacht habe. Nein, er sagt, das war eine super Scheiße, die ich gemacht habe und zieht daraus nicht die Konsequenzen. Also ich finde, ein bisschen Mitleid, ein bisschen Erbarmen wäre schon ganz richtig. Nein, im Ernst, kein Witz.
Wären Sie bereit, in die Politik zu gehen?
Ich wäre nicht mal bereit, einem Politiker die Schuhe zu putzen. Ich bitte Sie, geschweige denn, nein, würde ich nicht. So eine Verzweiflung kann mich nicht überwältigen, wirklich nicht. Nein, aber ich sehe einen, den Job muss es geben. Sie müssen auch Leute geben, die in einem Schlachthof arbeiten, nicht? Es gibt viele Berufe, die unterschätzt werden. Der Beruf des Straßenkehrers zum Beispiel. Oder die Dienstleistungsberufe, wie Leute, die Lokomotiven reparieren. Die verdienen viel mehr Respekt, viel mehr Anerkennung. Aber das heißt nicht, dass ich diesen Beruf ausüben möchte. Mein Beruf ist es, hier zu sitzen und mir zu überlegen, wie ich einige von Ihnen doch noch ärgern könnte.
Und was wäre das? Wie könnten Sie uns noch ärgern?
Ja, ich will nicht wieder auf die vorige Debatte zu sprechen kommen. Aber die Intensität, mit sich das deutsche Publikum am Dritten Reich abarbeitet, finde ich schon ziemlich ungesund. Leute, das Ding ist schon 80 Jahre her. Ihr könnt langsam zu euch selbst kommen und aufhören, Opa und Oma zu rechtfertigen.
Ja, glauben Sie, dass wir da ein psychologisches Problem haben, dass wir diesen Schuldkomplex immer in uns tragen, dass der auch immer wieder im Geschichtsunterricht wiederholt wird, in Arte, im ZDF, History und so weiter?
Nein, es ist noch viel schlimmer als Schuldkomplex. Für das, was, ich sage ungern das deutsche Volk, aber Vertreter des deutschen Volkes in den letzten, vor 80 Jahren alles gemacht haben, verdienen sie schon die gerechte Strafe, die übrigens auch nicht eingetreten ist. Nicht mal der lächerliche Morgentauplan ist eingetreten. Aber es gibt ein gewisses Lustmoment in der Beschäftigung mit Nationalsozialismus. Und dieses Lustmoment finde ich erstens krank und zweitens bedenklich und ungesund und deplatziert und vollkommen daneben. Ein Beispiel, diese Demos unter der Parole, wann, wenn nicht jetzt. Ich meine, das ist so banal, das ist so lächerlich. Und wogegen haben diese Leute demonstriert? Gegen eine lächerliche Sitzung von 12 Leuten in einem Potsdamer Hotel. Und die Berichterstattung über dieses Non-Ereignis lief darauf hinaus, dass man sagte, das wäre ja beinahe eine zweite Wannsee-Konferenz geworden, nicht? Wenn es nicht zufällig aufgedeckt worden wäre. Und ich sehe auch nicht ein, warum junge Menschen auf die Straße gehen und Hakenkreuzplakate mit sich herumtragen, nur dass das Hakenkreuz dann von einer Faust zerstört wird. Die treten nach 80 Jahren an, den Faschismus zu besiegen, nicht? Das ist, als würde eine vierfache Großmutter sich überlegen, welche Empfängnisverhütungsmittel sie einsetzen soll. Es ist zu spät. Mit bestimmten Sachen muss man sich abfinden und man kann nicht versuchen, sie postfestum neu zu schreiben. Und da sehe ich noch viel, ich habe so viel drüber geschrieben, ich kann das alles gar nicht mehr erzählen, aber es ist vollkommen lächerlich. Und dann natürlich die Projektion. Man muss jetzt nach den neuen Nazis suchen. Man muss nach den neuen Weltbrandstiftern suchen. Und wer bietet sich an? Natürlich Israel und die Juden, nicht? Frau Göro hat vorhin in dieser Runde gesagt, die zionistische Weidelpolitik. Weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Die zionistische Weidelpolitik. Sie meint natürlich Frau Weidel von der AfD. Aber was heißt zionistische Weidelpolitik? Wenn Sie das in normales Deutsch übersetzen, heißt Weidel die alte Judenschlampe. Das ist der Klartext. Und das ist auch der Subtext. Und das ist es, was ich vollkommen krank finde, dass man sich mit der Geschichte nicht beschäftigen kann, ohne sie gleichzeitig auf die anderen zu projizieren. Und man kann über die Amerikaner sagen, was man will. Und sie machen wahrscheinlich vieles falsch. Und der größte Fehler war, dass sie Trump gewählt haben. Da sehe ich inzwischen auch ein. Aber das kann nicht das sein, was die Deutschen umtreibt. Was die Deutschen umtreiben müsste, ist, dass die Amerikaner einen wesentlichen Anteil daran haben, dass wir hier heute zusammensitzen können. Und zwar ich mit meinen Sneakern und Sie ohne eine Hitler-Uniform. Und das haben wir in den Amerikanern und natürlich auch den Russen zu verdanken. Will ich gar nicht runterspülen. Aber dieser Gesichtspunkt, der Beifall kommt wegen der Russen, nicht wahr? Gut. An der Stelle, glaube ich, sollten wir nicht weiter in die Diskussion einsteigen.
Aber ich glaube tatsächlich.
Aber eins will ich noch sagen. Ich bin auch der Meinung, dass die Ukraine Russland angegriffen hat. Wirklich. Genauso wie Polen Deutschland überfallen hat, 39, hat die Ukraine jetzt Russland angegriffen. Nur fällt es Leuten wie mir schwer, davon ganz überzeugt zu sein.
Ich glaube tatsächlich, so ein Diskurs zwischen Ihnen und Ulrike wäre ganz spannend.
Sie meinen es nicht gut mit mir, oder?
Ich denke nur an Ihr Herz.
Wissen Sie, meine Leidensfähigkeit ist zwar gestählt und den Umgang mit meinen Eltern, aber so weit würde ich nicht gehen. Ich bin kein Masochist.
Wir gucken, ob wir es nächstes Jahr vielleicht hinbekommen. Herr Bruder, es war wie immer interessant, spannend zum
Interessant ist kein Kompliment.
Ja, es war auf jeden Fall. Ja.
Wie war dein erster Geschlechtsverkehr? Interessant.
Darüber würde ich gerne mit Ihnen beim nächsten Mal reden, über den Geschlechtsverkehr. Das wäre auf jeden Fall ein Thema, das wir aufnehmen sollten.
Unbedingt.
Ich danke euch auf jeden Fall. Wir werden jetzt noch, wie gesagt, Herr Bruder wird auch da noch sein für vielleicht eine Diskussion mit Ulrike Gorow.
Sie wollten unser neues Buch erwähnen.
Ich wollte Ihr Buch erwähnen, das können Sie auch signieren.
Nein, Sie müssen vorher damit winken, sonst kann ich nicht signieren.
Werde ich machen auf jeden Fall. Ich danke Ihnen fürs Kommen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall amüsant. Und wie gesagt, vielleicht nächstes Jahr vielleicht doch eine Diskussion.
Amüsant kommt gleich nach interessant.
Wissen Sie, was der kleine Bruder von Scheiße ist? Im Schwäbischen?
Scheißerle?
Es war nett. Es war nett. Nein. Ja.
Ich danke, wie waren die Spätzle? Nicht? Das wäre vielleicht die nächste Stufe der Verachtung.
Ja. Nein, ich fand es wirklich gut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich musste viel lachen. Der Applaus.
Vielen Dank.